Was ist die erste Frage, die wir uns stellen? Und was wird die letzte sein? Welche Fragen sind lebensentscheidend und was hat das alles mit Helgoland zu tun? An Fragen führt definitiv kein Weg vorbei. Deshalb betreten Filmemacher Olaf Lewin und Kommunikationsexperte Thomas Bayer das Minenfeld der Fragen. Ein lockerer Gedankenaustausch unter Freunden. Noch Fragen?
Ja, schönen guten Abend, Thomas, und ein neues Jahr steht vor der Tür, 2023. Hallo.
Hallo. Ja, herzlich willkommen im neuen Jahr. Hallo Olaf. Das ist unsere 6. Episode. Mhm. Was fällt dir zur Zahl 6 ein? Irgendwas mit Tee trinken, ne? Komm.
Wieso
Butter bei die Fische?
Wieso Tee? So lange muss der Tee ziehen, oder?
Ich weiß es nicht. Nein, also 6 ist 2023 auch ein Thema, über das wir heute nicht reden werden.
Nein. Ja, verstehe.
Komm, wir müssen jetzt ernst sein.
Ja.
Also komm, Bayer, sei ernst.
Wir müssen ernst sein, vor allen Dingen, ja. weil alles, worüber wir sprechen, ist unheimlich ernst.
Natürlich.
Genau. Das Schöne ist ja, es ist ja zum Glück nicht, es ist nur, wir sprechen ja immer über spannende Themen. Gibt es irgendwas, was dich bewegt?
Naja, im Moment ist es tatsächlich so, dass wir das Jahr so frisch und jungfräulich noch vor uns liegt, dass man natürlich noch ein bisschen so unter dem Eindruck des Alten steht, ne, was man jetzt gerade so hinter sich gelassen hat und indem man nach vorne guckt, wahrscheinlich auch irgendwie so ein paar Themen hat, die man sich möglicherweise vorgenommen hat oder auch nicht, je nachdem, wie man drauf ist. Also dieser Rückblick und Vorausblick ist ja vielleicht ein bisschen typisch für die Zeit, wobei wir jetzt ja Anfang des Jahres sind, also erst ein paar Tage im neuen Jahr. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt wahrscheinlich mit dem, was vor uns liegt.
Absolut. Trotzdem wage ich einen Rückblick.
Ja, dann.
Wir sprachen ja gerade drüber. Ich muss trotzdem kurz, weil ich finde, man hört ja unheimlich viel Schlechtes über das Jahr. Und ich möchte wenigstens eine Sache hervorheben, muss ich ganz ehrlich sagen, auf die ich total stolz bin und worüber ich mich echt freue, ist, dass wir gestartet sind im letzten Jahr mit unserem Podcast. Dass wir ein Projekt haben, worüber wir so lange gesprochen haben, was machen wir, wie machen wir es und dass wir es angegangen sind, obwohl das Jahr so schwierig war, anders war, irgendwie war es prägend wahrscheinlich auch für die nächsten Jahre, das letzte Jahr. Und finde ich es gerade super, dass wir das, also wir sind jetzt schon im zweiten Jahr unseres Podcasts. Herzlichen
Wahnsinn.
Glückwunsch.
Ja, Wahnsinn. Aber das stimmt natürlich. Und genauso wie wir gestartet sind, werden wahrscheinlich auch ganz viele andere mit bestimmten Projekten gestartet sein. Aber wenn wir schon dabei sind, doch nochmal zurückzugucken, dann würde ich jetzt mal die Menschen oder die Aktion ansprechen, die vielleicht mit Mut und Aufbruch verbunden waren. Ne? Also klar, man kann jetzt sowas wie die iranischen Frauen zum Beispiel nehmen, die wirklich sich gegen ein hartes Regime stellen, viel probieren, machen, ihr Leben riskieren oder ein ukrainisches Volk, was da irgendwie standhält und so weiter. Das sind ganz große Dinge, aber ich versuche jetzt nochmal auch den Blick zu weiten auf die kleineren. Ne, weil ich glaube, so im Alltag passieren solche Aktionen, sei es irgendwie eine alleinerziehende Mutter, die irgendwie Neustart macht und alles unter einen Hut kriegt, Job und Kind oder jemand, der zum ersten Mal etwas probiert, ja, etwas wagt. Ne? Also dieses Thema Mut finde ich ganz interessant.
Mhm. Aber auch weil das immer wieder stattfindet in unseren Gesprächen, würde ich hier nochmal drauf Bezug nehmen wollen, dieses darüber überhaupt zu sprechen, über diese vermeintlich ganz normalen Dinge, die jeden Tag passieren. Also wie gesagt, 2022 wird wahrscheinlich keinen Preis bekommen irgendwie für das geilste Jahr der Welt oder so. Aber auf der anderen Seite passieren eben ja auch unheimlich viele schöne Dinge, über die gar nicht geredet wird oder spannende Dinge oder mutige Dinge. Man fragt sich schon, warum warum ist es so schwierig irgendwie? Oder warum werden diese vermeintlich schlimmen Dinge immer gerne in den Vordergrund geholt? Vor kurzem zum Beispiel musste ich so einen Satz wahrnehmen, ja, ich hoffe, irgendwann sitzt mal einer von diesen sich selbst anklebenden Demonstranten vor mir, den kann ich mir dann mal so richtig einen einschenken. Also warum sind diese Dinge wichtiger oder warum stehen die so oft im Vordergrund und nicht diese kleinen Wunder, diese kleinen, großen Erfolge, ja, wie du schon eben sagtest, eine alleinerziehende Mutter, die das Jahr gewuppt hat. Wieso sind wir so fokussiert auf so negative Dinge?
Es ist natürlich irgendwie eine ganz, ganz entscheidende Frage. Also die erste Antwort, die mir dazu einfällt, ist das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken, nimmt zu. Also das ist ja tatsächlich so, wenn man jetzt den Fokus auf irgendwas richtet, dann kommen gleich andere Dinge noch mit ins Blickfeld, die ebenfalls so sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel so mit der Faust in der Tasche durch die Welt geht, dann sieht man wahrscheinlich 2, 3 andere Sachen, die die Faust noch härter machen. Also man ist vielleicht auf so einem Bestätigungstrip. Also man will vielleicht auch in dem Bereich, in dem man gerade denkt, braucht man vielleicht seine Bestätigung, weil das ist vielleicht auch zu schwierig für uns Menschen, ständig zwischen Emotionen hin und her zu schwanken. Wie siehst du das?
Ich weiß nicht. Also ja, es ist schwierig, aber ich schwank da eigentlich ganz gern. Ich finde es immer ganz schön, in beide Richtungen irgendwie den Blick zu haben. Ne? Und wenn man dann so durchs Internet scrollt, ist es ja tatsächlich, es ist ganz, ganz lustig, dass wir heute drüber sprechen. Ich habe vorhin bei LinkedIn einen Post gesehen von Herrn Osterloh. Da stand ein ewig langer Text. Aber unter anderem stand eben auch drin, was ihm Sorge macht, ist die Art und Weise, wie wir im Internet miteinander umgehen, eben auch, ne? Diese Wut, dieser Hass und dieses andere Kleinmachen. Also es treibt alle um, irgendwie, egal wo, mit wem man sich unterhält. Also alle sind irgendwie genervt davon. Trotzdem ist es ja, also passiert es den ganzen Tag. Ne? Mhm. Also es ist so ein bisschen wie früher hat man gesagt, so Modern Talking, das hört sich kein Mensch an, aber immer unheimlich viel Platten verkauft. Ne? Und jetzt ist es halt so, keiner will es sein, aber trotzdem ist das Internet voll mit furchtbaren Kommentaren zu ganz normalen Dingen. Also egal, auch wenn du was ganz Nettes schreibst, irgendeinem fällt immer was Schlimmes dazu ein. Also es gibt doch durchaus so einen Hang, ne, zu dem Negativen.
Also ich finde es immer ganz hilfreich, wenn man auf negative oder positive Dinge schaut, sie in Relation zu setzen. Ich finde das immer ganz hilfreich. Wobei das auch immer mit einer Schwierigkeit verbunden ist, weil das bedeutet ja sowas wie abstrahieren wollen. Ne? Also man kann immer bei den Situationen bleiben und kann natürlich ganz schnell Dinge vereinfachen, indem man sagt, naja, es geht immer noch schlechter oder könnte ja auch besser sein. Also man kann das so in der Richtung machen. Man kann aber auch irgendwie zum Beispiel eine vermeintlich schmerzhafte Erfahrung oder ein negatives Ereignis nochmal so hinterfragen, dass man ja, sich die Frage stellt, wie schlimm ist das denn wirklich für mich im Verhältnis zu Dingen, die mir sonst passieren können oder die auch in meinem Umfeld passieren. Ne? Also ich will damit nichts weglächeln. Ne? Also mir geht es eher darum, um irgendwie so eine Gewichtung auch reinzubringen. Es ist natürlich klar, dass man einen Krieg in Europa, eine Spaltung in unserer Gesellschaft nicht einfach weglächeln kann sagen, ja, shit happens, komm, lass uns mal Rock'n'Roll machen. Also beides geht. Du kannst Dinge weglächeln und kannst trotzdem feiern von mir aus oder gute Sachen machen, aber die negativen Dinge bleiben. Und ich glaube, dieses Bewusstsein darüber, dass eben beides, also gut und schlecht, gut und böse nebeneinander existiert, das ist etwas, was wir möglicherweise schmerzhaft erfahren müssen, dass das zum Leben gehört.
Ich habe so das Gefühl, dass die Missgunst immer größer wird. Also, dass man anderen auch nichts mehr gönnt. Das Gefühl habe ich nicht. Also, ich habe das Gefühl für mich nicht. Aber wenn man jetzt den Medien so traut und wenn man in den Medien sich jetzt herumtreibt und liest, hat man doch das Gefühl, dass den Menschen nichts mehr gegönnt wird.
Und jetzt die Fußnote. In einem Sprichwort heißt es, ein neidisch Herz hat Qual und Schmerz. Und der englische Historiker Thomas Fuller said this, ein neidischer Mensch ist ein Schielender Narr.
Schönes Beispiel, Lena Meyer-Landrut postet ein Foto von sich in einem beheizten Pool in Österreich oder so, keine Ahnung. Und dann gibt es halt irgendwie dazu aber zig Kommentare, ob das jetzt das richtige Signal wäre in der Zeit, wo wir in einer Energiekrise sind, dass man in einem beheizten Pool irgendwie rumschwimmt. Und gehen wir da nicht einen Schritt zu weit? Muss man alles so kommentieren? Ist das Neid? Hat das was mit Neid zu tun? Keine Ahnung.
Also ich glaube, dass da tatsächlich mehrere Dinge reinspielen. Also diesen Neidfaktor, den würde ich gerne nochmal weiter besprechen. Also Missgunst hast du es genannt, ja. Ne? Dem anderen sozusagen nicht die Butter auf dem Brot zu gönnen, das scheint tatsächlich so ein bisschen in Mode oder noch mehr in Mode gekommen zu sein als früher, müsste man mal hinterfragen. Aber das Zweite, so alles jetzt zu tatsächlich ins Verhältnis zu setzen, also aber je nachdem, was man gerade braucht, irgendwie jetzt ranzuziehen. Ne? Jetzt nimmt man halt Energiekrise für irgendeine Beobachtung von irgendeinem Foto oder so. Was heißt Energiekrise? Also alles, was auch damit zusammenhängt. Und ich glaube, das ist, was dahinter steckt. Das ist was, was mich total nervt, aber richtig nervt. Das ist so dieses ehemalige Leserbriefschreibe. Also nach dem Motto, Leute, die früher sich so mit Vorliebe auf irgendwas gestürzt haben, um einfach auch sich selbst wichtig zu machen und irgendwie auch mal endlich irgendwie ihre Wut loszuwerden. Da gibt es genug Dinge, die berechtigt sind, klar. Und es gibt auch sowas wie konstruktive Kritik oder konstruktive Reaktionen auf irgendwas. Aber das, was da passiert, was gerade so online passiert oder Social Media mäßig passiert, das ist ja im Grunde genommen eine Projektionsfläche, also zeig irgendwas, sprich poste irgendwas und schon kriegst du ganz automatisch alles, was du haben willst. Also es gibt natürlich irgendwie Fans, die sagen, oh Lena, du bist die Größte und schön, dass es schön warm hast in Österreich, im kalten Österreich. Grüße übrigens nach Österreich. Und dann gibt es sofort Leute, die irgendwas dahinter vermuten, ja, was weiß ich, die will doch nur und dann gibt es wieder Leute, die dieses Verhältnis darstellen zu unseren Problemen, die wir gerade haben, kann man das überhaupt bringen? Also ich denke so, alles, was möglich ist, wird immer ausgereizt, ne? Weil es ja ganz viele Menschen gibt, die drauf gucken und die Möglichkeit haben, ohne eine große Hemmschwelle, und das ist für mich das Thema, ihren teilweise, ich sag so hart, drastisch Dreck loszuwerden. Das heißt, sie sind aus irgendwelchen Gründen gefrustet, genervt, sonst was und haben ja eine ganz schnelle Möglichkeit so des Aggressionsabbaus. Ich hoffe, dass sie damit wenigstens ihre Aggression abbauen, weil sonst wüsste ich gar nicht, was das sonst soll. Ne? Also,
die Frage wäre, was, wenn man sie konfrontieren würde, irgendwie, wie dann die Meinung wäre. Also wenn man versucht, ein ernsthaftes Gespräch über einen Post zu machen. Also wurde tatsächlich schon gemacht im Fernsehen, habe ich schon mal gesehen, so eine Geschichte, wo man eben jemanden besucht hat, der ständig negativ gepostet hat über ein ganz bestimmtes Unternehmen und war auch ein ziemlich peinlicher Moment für den Poster. Also ich glaube ja, dass fast alle dieser negativen Posts gar nichts mit den Sachen zu tun haben, die dort passieren. Also das, also der, nicht den negativen Posts, sondern den negativen Kommentaren zu den Posts, dass die gar nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun haben, sondern dass es eine persönliche Geschichte ist. Dass eigentlich die Leute, die dort so ihren Senf, ihren Dreck loswerden, denen geht es nicht darum, sondern irgendwas ist bei denen kaputt. Irgendwas funktioniert nicht. Das ist so mein Gefühl.
Und jetzt eine weitere Fußnote. Eine chinesische Weisheit sagt, es gibt Menschen, die Fische fangen und solche, die nur das Wasser trüben.
Ich habe das Gefühl, im Moment stehen eigentlich durch die Möglichkeiten, die wir im Netz haben, sind eigentlich alle nackt. Komplett. Und auf der anderen Seite aber ist da so eine gefühlte Sprüdigkeit, wie wir miteinander umgehen. Also die Menschen sprechen nicht miteinander, aber sie hauen sich ganz intime, schlimme Dinge gegen den Kopf. Also ganz furchtbare Sachen. Also jeder geht den anderen ganz intim an. Also es wird direkt beschimpft, in schlimmster Sprache. Mhm. Und auf der anderen Seite sind wir aber so prüde, dass wir eben schon gar nicht mehr miteinander sprechen, sondern... Und die Frage ist halt für mich so, woher kommt das? Also kommt das eventuell eben aus diesem, ja, ich gönne jemandem etwas nicht? Oder ich bin traurig darüber, dass mein Leben nicht so ist? Oder ich bin ja vielleicht sogar verletzt, vielleicht ist das auch ein Thema.
Wenn ich da an der Stelle...
Bitte grätsch da mal rein, weil ich noch in der Findungsphase bin.
Ja, ich bin auch in der Findungsphase. Und von daher ist es wahrscheinlich gar keine Grätsche in dem Sinne, sondern eher irgendwas Reingehauchtes. Mhm. Was mir in dem Zusammenhang auf alle Fälle auffällt, ist ein unheimlicher Drang, Controlletti zu sein, so Hilfs-Sheriff zu sein, so politische, vermeintlich politische Korrektness auf der einen Seite zu haben, also so zu vermitteln zu wollen. Also wir wissen, was moralisch, ethisch geht und was nicht. Und das, was ihr da macht, geht nicht. Hm. Das sage ich jetzt, ne? Also das bestimme ich als jemand, der etwas kommentiert. Und auf der anderen Seite findet genau das Gegenteil davon statt. Es gibt gar keine Korrektness mehr. Das hast du ja so schön beschrieben. Es ist eine etwas, was ohne Hemmschwelle sofort ans Eingemachte geht, sofort unter die Gürtellinie, sofort ja auf eine ganz schlimme, fast Mobbing-Stalking-mäßige Art da passiert, wo auch offensichtlich gar keine Warnsignale mehr da sind. Und beides gibt es ja, ne? Und ich nehme jetzt mal den einen Part, also diese politische Korrektness, also das geht gar nicht. Den Menschen würde ich gerne zurufen, A, Freunde, seid ihr wirklich immer so sensibel, wenn es um Dinge geht, die andere verletzen, stören können? Sagt ihr da auch was? Steht ihr auf und sagt, also Entschuldigung, das geht nicht? Zeigt ihr Zivilcourage, seid ihr da an diesen Stellen und seid ihr gegenüber euch selbst auch so sensibel, wie ihr das so darstellt? Mhm. Sprich, gegenüber anderen dann natürlich erst recht. Das ist das eine. Und das zweite ist, frage ich mich wirklich, wenn es diese Hemmschwelle nicht gibt, was muss passiert sein, damit diese Art der Verrohung, so würde ich es mal nennen, überhaupt so in unseren Alltag sich geschlichen hat? Also, dass das schon Teil unserer Normalität ist, dass manchmal die Polizei sagt, oh no, das werden wir nicht weiter verfolgen, weil wir haben so viele andere Dinge und in dem Verhältnis ist ja gar nicht so schlimm. Also, sagen sie nicht, aber dieses Gefühl haben wahrscheinlich die Opfer oder die Menschen, die es betrifft. Ne? Mhm. Dass ja ganz oft bei uns erst dann was getan wird, also zum Beispiel gegen Mobbingopfer, gegen Menschen, die gestalkt werden, wenn es schon zu spät ist. Mhm. Ne? Also diese Verrohung ist für mich irgendwie so dieses Thema, was ich ganz schwer ertragen kann. Und das andere empfinde ich als geheuchelt. Mhm. Also so politische Korrektness zu heucheln, statt einfach politisch in ihren Augen, wenn sie dann so sind, es zu leben. Mhm. Das würde ja bedeuten, dass ganz viele sensible Menschen da draußen rumrennen. Treffe ich selten. Ich treffe sie selten.
Ja. Aber wir alle haben ja diese Freunde im Freundeskreis auch, die durchaus so Sätze sagen wie, naja, die Menschheit ist eh Abschaum, ist irgendwie ein Fehler der Natur oder dies oder das. So, da bin ich jetzt aber nicht.
Und weil es so schön ist, noch eine Fußnote. Welchem Menschenbild folgst du? Dem von Thomas Hobbes, der Mensch ist des Menschen Wolf? Oder dem von Jean-Jacques Rousseau, der Mensch ist von Natur aus gut?
Also ich bin ein absoluter Menschenfreund. Also ich sehe das halt anders. Trotz alledem sehe ich eben die Grausamkeit natürlich auch. Aber auch das Schöne eben. Es gibt ja auch genug positive Beispiele. Aber mich macht es halt ein bisschen wahnsinnig, irgendwie nicht dahinter zu kommen, wie das Ganze funktioniert. Also ich versuche jetzt mal, weil das ist ja der einzige Zugriff, den ich habe, ist mein eigenes Bewusstsein. Also kann ich ja nur hier reingehen und sagen, okay, wie verhalte ich mich? Wie könnte ich mich verhalten? Wie würde ich mich verhalten? Wie verhalte ich mich? Wie habe ich mich verhalten? Und na, wie bei Brian würde man schon sagen, ne, steinigt ihn. Also auch mich müsste man steinigen. Ich habe auch bestimmt Dinge getan, die politisch nicht korrekt sind. Ich komme noch nicht so dahinter, wie sowas zustande kommt. Also das ist ja so die Frage, die mich vielleicht interessiert, ist an der Stelle, wie kommt man in so einen Strudel, in so eine Spirale? Also wie passiert das, dass man so draufhaut und einfach sich drüber stellt? Also ist man dann moralisch schlechter als die anderen? Ne? Also all das, was ich denen vorwerfe, muss ich ja mir jetzt auch vorwerfen, weil ich denen das ja vorwerfe, dass das nicht richtig ist. Also wo ist die Moral? Wo ist das richtig? Wo ist das, ab wann ist das falsch?
Also du meinst, man könnte jetzt davon ausgehen, dass die Menschen, die da andere im Internet angreifen, dass die auf der moralisch richtigen Seite stehen? Mhm. Und du auf der moralisch falschen, du weißt es nur nicht. Meinst du sowas?
Ja, also, könnte man ja mal in den Raum stellen, ne, als Frage.
Die glauben ja natürlich auch, dass sie Recht haben. Genauso wie Nazis glauben, Recht zu haben oder auf dem richtigen Weg zu sein. Oder Leute, die immer noch glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Mhm. Die glauben ja auch, dass sie richtig sind und alle anderen falsch. Und das ist natürlich tatsächlich, finde ich, eine ganz grundsätzliche Geschichte. Ich hänge im Moment noch so ein bisschen daran, wie viel Interesse ich daran habe, diese Menschen, mit denen ich ehrlich gesagt im täglichen Leben nichts zu tun haben will, verstehen zu wollen, auf der einen Seite. Also es ist auf alle Fälle immer wichtig zu wissen, woher, wie etwas kommt, damit man etwas dagegen tun kann. Das sind ja so ganz banale Grundgesetze. Aber ich glaube, mich interessiert viel mehr, wie ich oder man sich gegen diese Menschen aufstellt, verhält oder sonst was. Das hast du ja auch schon gerade gesagt. Ne? Also was bedeutet das für einen selbst? Ne? Also man kann jetzt natürlich immer sagen, na gut, mich betrifft es ja nicht, weil ich bin nicht diese prominente Person. Mhm. Ich bin auch nicht, stehe nicht so im Rampenlicht oder vielleicht noch nicht, dass ich da so eine Aufmerksamkeit errege, dass jetzt gleich 100 Leute auf mich draufschlagen, wenn ich irgendwas poste. Das könnte man ja sagen, aber trotzdem ist man auf die eine oder andere Art ganz schnell drin in solchen Prozessen. Mhm. Na, du kannst ja nur beim Einkaufen an der Kasse Zeuge von so einem, sagen wir mal, einer rassistischen Bemerkung gegenüber einer anderen Person werden. Mhm. Ne? Kann ja einfach so ein Spruch sein. Jetzt betrifft es nicht dich, kannst du auch sagen, ja okay, dann zahle ich mal schnell und gehe raus. Oder, und so schätze ich uns ein, dass wir da auch irgendwie dann wenigstens Stellung beziehen. Ne? Also es gibt ja im Alltag Situationen, wo man schon davon berührt wird. Aber für mich wäre tatsächlich immer so die Frage, wie geht man mit diesen Menschen um? Und dafür muss man sie natürlich ein bisschen verstehen, gebe ich dir recht. Aber ich wollte nur meine Abscheu ein bisschen zum Ausdruck bringen, mich damit so zu beschäftigen, also mit diesem Verstehen. Ne? Ich möchte.
Ja, weil es sind oft Leute, die einem ganz nah sind. Oder es sind Leute, die man gut kennt. Also es sind ja nicht immer Fremde. Ne? Es sind ja dann tatsächlich auch Menschen, die wenn man dann so guckt, so bei den Kommentaren, gehen wir mal auf die regionaleren Seiten, wo man eben oft dann auch Leute wieder trifft. Oh, den habe ich auch in meiner Freundesliste. Was hat der da geschrieben? Wie sieht der das? Auf was antwortet der? Da gibt es ja richtig, also ne, gibt es richtige Muster, die man da erkennt und denkt man sich, wow, der traut sich aber was hier zu schreiben. Also das, ne, oder... Also das ist ja, man macht sich ja, wie ich vorhin schon sagte, man macht sich halb nackt damit, stellt sich ins Internet, ob nur bei WhatsApp mit seinem Status oder mit Kommentaren. Ist also vielleicht sogar schon so ein bisschen Kontrollverlust, ne, darüber, ob, also, dass die Leute gar nicht mehr mitkriegen, dass man mitkriegt, was sie tun. keine Ahnung, also oder was sie da kommentieren und dass das auch eine Auswirkung hat auf die reale Welt. Also, ne, wenn ich jetzt, nehmen wir mal, ich denke mir jetzt mal was aus, nehmen wir mal an, ich würde jetzt irgendwo auf einer Seite, auf einer Webseite oder auf einer Facebook-Seite oder was weiß ich was, die von der AfD ist und ich würde jetzt einen befreundeten jemanden da sehen, der da irgendwie was Positives postet, der mir vielleicht total nahe steht, das macht ja was mit einem. Mhm. Ne? Also dann geht's los, dann geht das Rätseln los im Kopf, was ist da passiert? Wieso schreibt er plötzlich da was Positives? Wieso sieht ihr das genauso?
Ne? Oder also so. Ich merke gerade, dass ich im Vergleich zu einigen Podcasts vorher im Moment weniger bereit bin, all das, was wir da angesprochen haben, ergründen, zuhören, Brücken bauen, dass ich im Moment aus Gründen, die ich mir selbst nicht erklären kann, gar nicht so auf diesem Trip bin. Ich glaube, ich bin eher im Moment tatsächlich auch auf dem Trip, auch mal Nein zu sagen und nein, den verstehe ich nicht, nein, den muss man nicht verstehen und da muss man auch nichts machen, um den zu ergründen, den kann man einfach nur doof finden. Mhm. Irgendwie, das ist irgendwie eine Sache, die, ob ich das will oder nicht, in mir auch auftaucht. Ich gehe damit um, ich versuche natürlich rein strategisch auch zu sagen, ja, komm, am Ende müssen wir alle zusammen klarkommen. Mhm. Und das bedeutet immer, dass wir halt natürlich Brücken bauen müssen und Dinge ergründen müssen und für Verständnis werben müssen und so weiter. Aber ich finde, man darf auch mal aussprechen, dass es auch unglaublich schwer ist. Mhm. Also, dass es manchmal tatsächlich einfacher ist und damit ist man fast auf der Seite dieser Menschen, die man kritisiert, einfach nur eine fast ebenso aggressive Bemerkung dazu zu machen. Und wie nah das dann beieinander liegt wiederum, ne? Das zeigt einfach die, zeigt so dieses Brisante der ganzen Situation, weil wer auf welcher Seite steht, das müssten theoretisch ja andere beurteilen. Also wie verständlich, was mehr verstanden werden kann oder auch nicht, ne? Also ich würde ja dann für mich immer beanspruchen, dass ich auf alle Fälle auf der richtigen Seite bin. Und ich weiß ja, wie verkehrt das ist. Also ich weiß ja, dass irgendwie eigentlich ich nur weiß, dass mein Blick auf die Welt ein Blick ist und der andere einen anderen hat. Und das ist ja auch gut so. Mhm. Bloß wir reden hier gerade von Extremen. Und ich glaube so, es gibt Bereiche, da hört einfach der Spaß auf. Und das ist sowas wie Menschenverachtung. Mhm. Und ich kriege ehrlich gesagt einen richtigen Halt, wenn ich dann noch sowas höre wie, man wird ja wohl seine Meinung sagen dürfen oder man darf ja heute nicht mehr sagen, was man denkt. Oh ja, also da werde ich richtig nervös. Das höre
ich auch am liebsten.
Also nervös im negativen Sinne. Ja, ja. Hm?
Sie können es schon ahnen. Hier kommt die nächste Fußnote. Dajo Lanz fasst das so zusammen. Moral bezeichnet ein menschliches Empfinden, Halbgefühl, Halbwissen. Das Empfinden gleicht einer inneren Stimme, die uns sagt, ob eine Handlung richtig oder falsch ist.
Sehr schön. Gut.
Haben wir uns jetzt ein bisschen verlabert?
Ich finde, das war jetzt einfach auch mal wichtig, weil, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich ertappe mich ja doch immer wieder, auch wenn man sich fürs neue Jahr natürlich, nehme ich mir aber jeden Tag vor, nicht nur fürs neue Jahr, weniger irgendwie zu scrollen und zu lesen. Aber ich bin einfach auch, da muss ich sagen, zu neugierig. Ich bin dann einfach auch ein Mensch, der gerne durch die Medien schwirrt und auch gerne da liest. Und dann nimmst du das natürlich auch mit. Nimmst du auch das Negative mit. Ne? Gibt ja auch Leute, die können das komplett ausblenden. Finde ich super. Irgendwie, die lesen das gar nicht erst. Also Bombe, Hut ab. Also da, so weit bin ich leider noch nicht. Bin dann doch auch und finde es ja auch total spannend, was Menschen dann tatsächlich von sich geben. Aber das war ja nun mal so ein Ausflug in ein kleiner Rückblick in das letzte Jahr und ein bisschen in so verrückte Dinge, die so passieren und irgendwie kommt man dann da halt hin. Aber es ist schon auch im weitesten Sinne vielleicht auch ein philosophisches Thema eben. Ne? Also weil es an die innersten, auch an die Abgründe geht in einem. Ne? Also das finde ich halt total spannend, diese Abgründe auch. Ne? Also wo, was kann man eigentlich, wo kann man überall, also wie weit kann man gebracht werden durch jemand anderen? Also da triggert dich etwas und du bist bereit, dir die Seele aus dem Leib zu schreiben und beschimpfst in der Öffentlichkeit. Das ist Wahnsinn eigentlich, was wir, und dann im gleichen Atemzug könnte dieser Mensch vielleicht niemals einen Liebesbrief an seine Mutter schreiben.
Ja,
und,
gut, dass du das sagst. Also, wobei ich glaube, es gibt tatsächlich auch irgendwie so pathologische Fälle, die wahrscheinlich beides können, die eine super Beziehung zu ihrer Mutter haben, aber den Nächsten auf der Straße einfach zusammentreten können.
Also, wahrscheinlich.
Mit super Beziehung zur Mutter meine ich dann wahrscheinlich auch irgendwie eine gestörte. Aber zu der Frage, wie kann es eigentlich dazu kommen, dass sowas, dass solche Hemmschwellen so weit unten sind? Also ein Teil meiner Erklärung wäre, dass die Welt um uns herum sehr viel Trainingslager bietet, um das sich mal abzuschauen. Die sogenannte Ästhetik des Schreckens, ne? Hast du inzwischen in jedem Blockbuster kannst du es sehen. Also da mag man sich gar nicht reinversetzen in diese Schmerzen, die da wirklich stattfinden. Mhm. Also als Zuschauer darfst du drauf gucken, aber im Grunde genommen sind das ja ausgelebte Videospiele. Und in Videospielen genau das Gleiche, wenn man sich da anguckt, welche Ballerspiele es so gibt und wer auch irgendwie sich dafür begeistern kann. Denn also diese ganze Medienwelt, würde ich erstmal sagen, da ist unheimlich viel Skrupellosigkeit zur alltäglichen Handlungsdramaturgie geworden. Und ich glaube, wenn man Menschen fragt, also was lest ihr, was guckt ihr gerne, sind Krimis und sowas ganz weit vorne. Da geht es auch immer um den Schrecken, also der da im Hintergrund ist. Das heißt, es kriegt so ein bisschen Alltagsfeeling. Und dann auf der anderen Seite, was ich noch viel dramatischer finde, das ist das reale Leben. Mhm. Also wie gehen Arbeitgeber mit ihren Arbeitnehmern um, also in prekären Jobs? Wie agiert ein Herr Trump und tut es bis heute noch? Mhm. Also mit welcher Menschenverachtung, mit welchen Sprüchen kommt dieser auch durch ganze politische Systeme oder Putin? Mhm. Und es geht. Also es ist, auch wenn es Sanktionen gibt und wenn es dagegen irgendwie ganz viel Widerstand gibt und auf der anderen Seite wieder Solidarität, aber erstmal kommt so ein System und solche Menschen kommen mit so einer Gewalttätigkeit durch. Ne? Und man darf nicht vergessen, das, was wir jetzt im Internet sehen, ist ja nichts im Vergleich zu dem, was auf den Straßen dieser Welt auch passiert. Ne? Ich merke, dass ich jetzt gerade ein bisschen abgerutscht bin, aber...
Ja, das macht ja nichts. Es ist ja, also erstmal würde ich ja sagen, stimmt das so, wie du es sagst? Es gibt ja aber anscheinend ja einen Bedarf, aber der ist natürlich, würde ich sagen, der ist ja nicht neu, sondern der ist eben schon immer da. Diese Gier nach abenteuerlichen Geschichten, also nach, ne? Also ich glaube, dass wahrscheinlich die ersten Geschichten und Bücher, die so geschrieben wurden, ja auch immer irgendwie, also ausgedachte Geschichten ja auch oft eben diesen Kampf um Leben und Tod haben. Kriegt er das Tier, kriegt das nicht, geht das Schiff unter, dann kommen Schrecken aus der Tiefe. Man hat sich was ausgedacht. Heute ist man natürlich, klar, hat sich das eben verändert. Also da bin ich bei dir, dass das auch teilweise natürlich eine ganz schöne Verrohung ist und so, aber ist, glaube ich, nichts Neues, ne? Liegt es in uns? Also das wäre jetzt so vielleicht das, um wieder zurück zum Philosophischen zu kommen. Also ist das etwas, was wir von Anfang an dabei haben? Also ich meine, allein da kann ich mich jetzt überhaupt nicht von lösen. Auch ich habe als kleiner Junge super gerne mit Panzern gespielt oder kleinen Soldaten oder Pistolen. Es gibt eine Faszination für Militär, Waffe und all diese Dinge, wie man dann sozialisiert wird oder wie man dann damit umgeht, später ist ja eine andere Nummer. Aber es gibt so eine Grundgeilheit auf sowas, auf Gewalt. Aber ich glaube, die meisten möchten diese Gewalt nie erleben, sondern es ist trotzdem nur diese Faszination. Und da, wo es kippt, ist, glaube ich, irgendwo dann was kaputt. Aber ist das nicht schon immer da?
ich möchte übrigens, das muss ich ganz schnell noch dazwischen, nicht, ich will hier nicht das Plädoyer halten für lasst die oder jene Filme weg, weil Filme oder Filmproduktionen richten sich ja auch ein bisschen nach der Nachfrage, beziehungsweise sind ja ein Spiegelbild der Gesellschaft. Absolut. Also ich wollte eigentlich mehr auf diesen Kreislauf hinwirken. Jetzt nicht so, hätten wir weniger Filme, hätten wir weniger Probleme.
Nein. Also das ist ein, das.
Versprochen. Jetzt kommt die letzte Fußnote. Alfred Hitchcock hat es gecheckt. Ein Blick in die Welt beweist, dass Horror nichts anderes ist als Realismus.
Schönes Thema, was wir uns hier ausgesucht haben, um in das neue Jahr zu starten, finde ich.
Ja, toll. Was ja echt.
Vielleicht würde ich auch sagen, lassen wir was Positives am Ende da, nämlich dass, wie gesagt, es ja auch ein bisschen daran liegt, wo lege ich meinen Fokus hin? Also lege ich meinen Fokus in all das Furchtbare, was passiert ist, in all die negativen Kommentare, in all die Kriege und die Weihnachts-WMs und sonst was? Oder gucke ich vielleicht hin, wo in der Krebsforschung gerade wieder was ganz Tolles passiert ist, dass man einen Schritt weitergekommen ist und eventuell neue Mittel gefunden hat oder dass es neue tolle Ideen gibt von jungen Menschen in Sachen Klimaschutz oder neue Tierarten plötzlich oder Tierarten überlebt haben, weil man sich um sie gekümmert hat. Also es gibt ja unheimlich viele positive Dinge bis zu eben der ganz normalen Geschichte eben der kleinen Familie, die wenig Kohle hat, aber trotzdem ein tolles Weihnachten hatte. Also es gibt ja auch die schönen Geschichten. Und die muss man, wo ich meinen Fokus hinlege, liegt ja an mir selbst. Welche Medien ich einschalte, welche Bücher ich lese, welche Filme ich gucke, es liegt auch an mir.
Also natürlich, wenn es wenigstens die Menschen tun würden, die freie Wahl haben, ihren Fokus auch auf Dinge zu legen, also wo noch so Potenzial drin liegt, also wo man tatsächlich irgendwie seine positive Energie herziehen kann oder irgendwie Ideen bekommt für Veränderungen, wäre ich auf alle Fälle dafür. Und ja, genau, dieses Thema positiv zu bleiben, ne, das klingt in solchen dramatischen Zeiten immer so ein bisschen esoterisch, aber ich sehe das so eher in Richtung Zukunftsmut, weil ich glaube, so in den schwierigen Menschheits Phasen, also wo es auch wirklich, ob in Ländern oder ob in einzelnen Gruppen einer Gesellschaft so hart auf hart stand, da gab es ja nie nur diese Endzeitstimmung oder dieses Aufgeben oder diesen Frust. Es gab immer irgendwie so Leuchtfeuer, es gab immer irgendwie Hoffnung, es gab immer irgendwie Menschen, die gesagt haben, wir machen das anders. Und das ist für mich eigentlich so dieses, so eine Art Rettungsanker. Ich immer denke, wirklich dieser alte Spruch, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Und das meine ich jetzt gar nicht so Poesiealbum-mäßig, sondern dass es immer irgendetwas gibt, an das man glauben kann und worauf man setzen kann. Und ich denke mal, wir, also die Kinder haben, sind geradezu verpflichtet, auch so ranzugehen. Ne? Also,
absolut.
Ne? Show must go on.
Ich finde übrigens, dass eine schöne Idee wäre, auch mal eine Folge dazu zu machen, zu diesen, ich nenne sie jetzt mal Kalendersprüchen, die ja Weisheiten sind, die einfach nicht vom Tisch wegzuwischen sind, weil sie einfach stimmen. Also diese Sprüche stimmen. Punkt. Kann auch keiner was anderes sagen. Es ist einfach so.
Ja, also das heißt, wir nehmen solche Sprüche mal so mehr oder weniger wahllos, ausgewählte.
Ja, vielleicht und auch mal dann gucken, wo da so die Ursprünge liegen und wie
viel. Sehr gerne.
Da ist unheimlich viel Philosophie drin, finde ich, in diesen Sprüchen. Ja, also ich schließe jetzt für mich meine Worte ab. Mein Bauchgefühl ist irgendwie total gut für das Jahr. Ich kann es dir nicht sagen, warum. Und damit sage ich für mich tschüss.
Ja, also mein Bauchgefühl ist ungefähr so wie meine Wortbeiträge heute. So ein bisschen Sekt und Selters, so in einem. Also grundsätzlich bin ich Optimist. Also von daher, neues Spiel, neues Glück, würde ich sagen. Und ja, dann würde ich mich an dieser Stelle auch ganz herzlich von euch verabschieden. Ciao.